Hallo und willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ich spreche heute mit Matthias Reder. Er ist Key-Account-Manager bei Coinfinity. Er war früher Banker, jetzt ist er Bitcoiner, ein Veranstalter auch der Bitcoin Meets Burgenland Ende Mai, wo ich auch dabei sein werde. Darüber werden wir reden. Und wir reden auch über seine persönliche Geschichte. Er hat eine medizinische Geschichte, einen Vorfall, wo er als neurologischer Fall wochenlang im Krankenhaus war, Reha gehen musste, offenbar da auch über Bitcoin nachgedacht hat und über die Unterschiede zur Fiat-Welt. Und wir sprechen aber auch über seine Erfahrung mit den Kunden, die er betreut bei Coinfinity als Key Account Manager. Und wir sprechen darüber, ja, auch über die Altcoins und seine Einstellung, seinen Weg, wie ich es ein bisschen cheekily genannt habe, zum Bitcoin-Maximalisten. Ein wirklich super und auch persönliches Gespräch, das mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich hoffe euch auch. Ich wünsche euch, ja, viel Spaß dabei.
Bei Coinfinity, da heißt es seit 2014 Bringing Bitcoin to the People. Diese Firma hat Bitcoin wirklich in der DNA und das merkt man an allen Stellen. Beim wirklich sehr guten Service, bei der persönlichen Betreuung im Grazer Front Office und bei den Services, die reichen von High Net Worth, Individual Betreuung bis zur Beratung, wenn es um die sichere Verwahrung von Bitcoin geht. Und auch jede andere Frage kann man dem Team von Coinfinity stellen und bekommt garantiert eine gute Antwort. Coinfinity ist der Hauptsponsor dieses Podcasts und das Team, das startet jetzt gerade richtig durch. Es gibt ein neues Webportal. Dort kann man kaufen, verkaufen und einen Sparplan anlegen, was sicher die entspannteste Art ist, Bitcoiner zu sein. Und neue Features kommen auch ständig dazu. Das Portal ist aus aller Welt erreichbar. Seht es euch an unter coinfinity.co. Self-Custody, also die Selbstaufbewahrung von Bitcoin, ist ein ganz zentraler Punkt bei Bitcoin, bei der Idee hinter Bitcoin und bei der Technologie. Ich habe selbst die volle Verfügung über meine Coins, über mein Vermögen. Und das geht am besten mit einer Hardware-Wallet. Eine Hardware-Wallet, das ist wie ein USB-Stick, den ich in den Computer stecke. Und die allerbeste ist die Bitbox O2 von Shift Crypto. Mit USB-C, geht wunderbar auch am Laptop, kann man auch am Handy verwenden, am Android-Handy. Hergestellt in der Schweiz, entwickelt in der Schweiz, hoher Sicherheitsgrad, eine clean und slicke Software, auch alles auf Deutsch, der Support auf Deutsch. Man kann auch ein eigenes Einstiegsgespräch buchen, wo die ganze Einrichtung perfekt erklärt wird. Reinschauen bei shiftcrypto.ch und mit dem Code, was Bitcoin bringt, gibt es 5% Rabatt.
Matthias, wir kennen uns, wir haben es gerade festgestellt, seit 3 Jahren, 4 Jahren. Du bist Key Account Manager bei Coinfinity. Du bist ein ehemaliger Banker, du hast mir gerade gesagt, im Herzen wirst du es immer bleiben. So du bist Buchautor, du veranstaltest einmal im Jahr die Bitcoin Meets Burgenland Veranstaltung, heuer am 26.05. Das ist eine eintägige Geschichte und du nennst es die größte, oder es ist tatsächlich die größte Bitcoin-Konferenz im Großraum Wien. Ganz schnell, 20 Sekunden, wer kommt heuer aller?
Ja, Nico Ilch natürlich bei Bitcoin Meets Burgenland, 26.05. Neufeldersee mit Sonnenterrasse inklusive bestes Bitcoin-Only-Programm, wenn es darum geht, Top-Speaker aus dem Bereich, aber auch Bitcoin zum Angreifen. Wir haben einen eigenen Praxisraum für Bitcoin und ganz, ganz tolle Vorträge.
Aber wer kommt noch?
Oh, Nico Jilch natürlich, die Bitcoin-Debbie, die Rachel Geier, dann haben wir den Alex von Frankenberg, wir haben den Professor Kotasek, wir haben den Florian Wimmer, den Florian Lentsch und meine Wenigkeit.
Ausgezeichnet, du hast es wunderbar gemacht und du hast es auch perfekt einstudiert, deine Message. wunderbar, du bist schon lange in der Szene unterwegs sozusagen. Ja, wir wollen heute ein paar verschiedene Themen angreifen. Einerseits möchte ich gerne wissen, wie das so ist, wenn man als Key Account Manager, wenn man Firmenkunden, wenn man reiche Privatkunden bei Bitcoin betreut, was du da so erzählen kannst aus deiner Erfahrung, auch ein paar persönliche Geschichten. Dein Weg zu Bitcoin ist das, womit ich anfangen möchte, weil du hast vorher fallen lassen, dass alles damit begonnen hat, dass du 15 Bitcoin verloren oder verjubelt hast. Erzähl mal die Geschichte.
Ich habe mich ja ganz einfach an den falschen Leuten gewandt und den falschen Leuten das Falsche geglaubt und habe dann auf meine Bitcoins nicht aufgepasst und dementsprechend hat sie halt jetzt jemand anderes. Und das hat mich damals so gefuchst und geärgert.
Wann ist denn damals? Wo sind wir?
2016.
Okay.
Also 2016 habe ich meine ersten Bitcoins gekauft. Deswegen bei 15 Bitcoins, also der Schaden ist sozusagen begrenzt mit, könnte man sagen, 7.000 Euro knapp, ja. Ich rechne oder ich darf nicht rechnen in das, was die 15 Bitcoins heute wert sind und was sie möglicherweise in einem oder 10 Jahre wert sein. Sie sind de facto weg. Also das muss ich, es ist ein sehr hoher Lehrgeldanteil, den ich sozusagen hier zahlen musste. Auf der anderen Seite Wenn ich Geld verliere bei irgendetwas, dann fuchst mich das so richtig, dass ich mich dann richtig eingelesen habe erst in diese Thematik. Und was für mich ganz, ganz wichtig war und wesentlich, für die Leute, die sich an mich wenden, ja, denen wollte ich genau diese Grausamkeit ersparen in Zukunft. Ja. Sondern Not Your Keys, Not Your Coins wurde für mich sozusagen nicht nur zum Credo. Ich habe dann auch einen Gewerbeschein gelöst für EDV-IT-Krypto-Anwendungsberatung. Ich habe Vorträge gemacht, ich habe Bitcoin-Meetups veranstaltet in Wiener Neustadt und im Großraum Wiener Neustadt, Nordburgenland etc.
Du kommst aus Wiener Neustadt, oder?
Ich wohne im Burgenland.
Ja, aber du wohnst im Burgenland.
Bezirk Mattersburg, genau.
Aber kommst du aus Neustadt?
Nein, ursprünglich bin ich aus Mautern an der Donau.
Das ist im Waldviertel?
Das oder ist in der Wachau, knapp gegenüber von Krems an der Donau.
Also für unsere deutschen Zuseherinnen und Zuseher und Zuhörerinnen und so weiter, das ist alles im Umkreis von ungefähr 150 Kilometern rund um Wien.
Ja,
so mehr oder weniger. Ein bisschen. Okay, gut. Aber was ist denn passiert, also diese 15 Bitcoin? Was ist da konkret, was ist vorgefallen?
Das eine war eine Mining Company, die de facto dann eigentlich nur mit Bruchteilen gemeint hat, ja, die sich dann aufgelöst hat. Da war es dann das Thema, dass die Seite plötzlich nicht erreichbar war, dass sozusagen das Mining Equipment verkauft wurde, beziehungsweise dass es ein Virus gab etc. Also diese ganzen Geschichten, die man immer am Ende eines Scams zu hören bekommt, ja, wenn man nicht mehr einsteigen kann oder sonst irgendetwas. Und das zweite Thema war eine Trading-Plattform, wo ich investiert gehabt habe, wo ich meine Bitcoins hingeschickt habe, in der Hoffnung, dass sie sich sozusagen vermehren aufgrund eines algorithmischen Trading-Musters, einer Software, die das viel, viel besser kann angeblich. Also genau diese ganzen Geschichten, auf die bin ich reingefallen. Leider, ja, im Nachhinein muss ich sagen, bin ich trotzdem klüger geworden dadurch. Weil, nicht nur, weil man das Geld verliert, sondern weil man sich natürlich auch schämt, ja, dass man sozusagen als gestandener Banker auch diese Fehler gemacht hat. Ich hätte es eigentlich besser wissen müssen. Nur damals, 2016, hatten wir eine ganz andere Situation als heute. Du hattest relativ wenige Meetups. Du hast sehr, sehr viele Leute, die herumgesprungen sind, auf irgendwelche Dorfwirtshäuser im Hinterzimmer irgendetwas von Bitcoin erzählt haben und zu 99% wahrscheinlich nur einen Scam verkauft haben.
Also die oft ohne es selbst zu wissen.
Ohne es selbst zu wissen, ja, das stimmt wohl. Der Zugang zu Informationen war ganz, ganz wenig. Ja? Also wenn du nicht das Glück hattest, zum Beispiel beim Bitcoin Austria Meetup hinzugehen, wo wirklich seriöse Leute über das Thema vorgetragen haben, hast du wahrscheinlich zu über 90% warst du in einem Scam-Club oder in einer Scam-Veranstaltung. Es gab diese ganze Bücherei nicht, es gab noch keinen Podcast, ja, zu dieser Zeit, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Das heißt, die Information war ja relativ weit weg von den normal Privatnutzern, der heute seinen Laptop aufklappt oder sein Handy und einfach googelt oder im App Store oder auf YouTube vielleicht eingibt, da bekommt man sofort ganz, ganz tolle YouTube-Kanäle, wie zum Beispiel deinen. Oder
man bekommt auch heute aber auch noch extrem viel Scam-Bullshit, so ist es nicht. Ne?
Ja, also, aber die Spreu vom Weizen, also die Dichte hat sich dann schon etwas verändert, ja, würde ich mal behaupten. Und für mich damals war das natürlich schon ein Thema, weil ich habe die kann ich hier sagen, also meine Bitcoins habe ich mit Bargeld gekauft, damals an einem Automaten noch, von einer Firma, die es nicht mehr gibt in Österreich, ja, dessen Namen ich jetzt auch nicht ausspreche. Ja.
Aber wir reden hier wahrscheinlich von Optiument, oder? Von dem ganzen Skandal.
Richtig, korrekt.
Davon weiß ich genug, wir nennen wir jetzt nicht, die da involviert war, die gibt es nicht mehr, aber ist auch nicht so wichtig. Das ist ein Thema, das sollte ich mal für sich vielleicht auch mal in einem Video aufarbeiten, aber es ist schon interessant. Also du warst damals beruflich noch in der Bank.
Genau, genau.
Das heißt, du warst in einer Sparkasse, wo warst du?
In der Raiffeisen, ja. Raiffeisenbank in Eisenstadt, ja. Ja, und war dort zuständig als Leiter Vertriebssteuerung hat das geheißen. Ich habe sämtliche Bankprodukte kalkuliert, ich habe die Vertriebspläne gemacht für die Bank, für das Retailgeschäft, fürs Kommerzkundengeschäft etc. und war sozusagen für den Vertrieb sozusagen zuständig im Sinne von Projekten.
Ja. Ich finde es deswegen wichtig, ich möchte drüber reden. Und zwar deswegen, weil es gibt heute noch genug Scams und man muss das einfach thematisieren, um irgendwem helfen zu können. Ich hatte das Glück, ich bin nie wirklich auf Outright Scams reingefallen. Ich habe halt das Geld verjuxt mit Altcoins oder mit Trading quasi. Eigentlich mit Marktpsychologie, also mit meiner eigenen Psychologie. Ne? Buy high, sell low. was die meisten machen in Wahrheit. Also du hättest die 15 Bitcoin auch ganz anders verlieren können. Es ist bei Gott nicht gesagt, dass du sie behalten hättest, nur wenn du sie damals schon irgendwie auf die Seite gelegt hättest. Aber trotzdem interessant, wie bist du reingekommen? Was war dein erster Berührungspunkt?
Naja, der erste Berührungspunkt war, wie schnell das eigentlich geht. Du hast sozusagen den Geldschein in den Automaten rein und hast es dann sofort auf deiner Wallet gehabt.
Aber wie bist du überhaupt zu dem Automaten gekommen?
Naja, weil ich auf einer falschen Veranstaltung war. Okay. Ja, und der hat mir dann gesagt, dass das sozusagen mit dem Automat, dass du nicht normal nicht einzahlen kannst. Das heißt, du musst zuerst dein Fiat-Geld in Bitcoins wechseln. Erst mit Bitcoins kannst du dann sozusagen einzahlen und bekommst dieses Paket dann sozusagen freigeschaltet, was ja auch alles toll funktioniert hat. Im Nachhinein weiß man natürlich, dass das Ganze, also alles online, alles nur gefaked war, ja, und dass dieser Einstieg, ja, das war ja nichts anderes als ein Zettel, ein Kontoauszug, auf dem irgendwas oben gestanden ist, aber das hatte nichts mit Blockchain zu tun, es war keine Transaktion, witzigerweise konnte man dann natürlich nachvollziehen, wie ich dann die ersten Schritte gemacht habe, heute halt also in einem Blockchain-Explorer mal zu schauen, wo habe ich überhaupt damals mein Geld hingeschickt, ja, und wie schnell wurde das dann sozusagen auch weitergeschickt, ja, nämlich gleich innerhalb der nächsten 10 Minuten, ja, und dann hat man halt gesehen, dass dort wirklich große, große Mengen an Bitcoins einbezahlt wurden. Und das hat ja auch euer Rechercheteam sozusagen ergeben, dass da dahinter ja damals eine sechsstellige Summe oder Millionen Beträge inklusive. Mehr,
also, zu dem Zeitpunkt, an dem Optiment endgültig zusammengebrochen ist und klar war, dass die Hintermänner damit abgehaut waren, waren die Bitcoin, die die eingesammelt hatten, mehr als 100 Millionen Euro wert. Mhm. Vielleicht sogar 200. Also ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Und es ist auch natürlich schwer zu sagen, haben die das gleich verkauft, haben sie es behalten und dann wirklich gut getimt auch, das weiß man nicht. Aber was das Ding war eines der größten Schneeballsysteme rund um Bitcoin, wahrscheinlich in Europa in der Geschichte. Also jetzt nur Bitcoin, es gab ja noch OneCoin und ein paar andere große Scams, aber das war eine Bitcoin-Betrugsmasche, wo die Leute dir einfach das Bitcoin, die Bitcoin abgenommen haben und dann quasi in so einer Online-Maske vorgerechnet haben, wie dein Geld eigentlich steigt, aber in Wahrheit war es schon lange weg.
Ja. Ich war sogar in Wien, Vösendorf, also südlich von Wien, eine riesengroße Veranstaltung, Optiment, damals im November 2017. Ja. Mit tausenden Leuten, ja, die sozusagen frenetisch gejubelt und in dieses ganze System, also das war wirklich, ich bin zur Pause gegangen, ja, also mir ist hier gestanden, mir war ab diesem Zeitpunkt sofort klar, mein Geld ist weg, das wirst du nie wieder sehen, das Ganze ist, ja, Wochen später, glaube 3 oder 4 Wochen später dann implodiert.
Das war der letzte, das war auch das war die Veranstaltung, durch die wir dann auch aufmerksam geworden sind. Ich habe dann über ein Jahr lang recherchiert zu dem Thema. Mich hat das Thema auch wahnsinnig von Bitcoin abgeturnt, weil ich gesehen habe, was da für eine kriminelle Energie dahinter gestanden ist und wie die Leute auch brutal abgezockt wurden und wie unfähig auch die Strafverfolgungsbehörden sind, auch bis heute. Also die Staatsanwaltschaft hat eigentlich nichts auf die Reihe gebracht Die Leute, die da dahinter gesteckt sind, sind also wirklich straffrei davon gekommen. Und also damals diese Veranstaltung, von der du redest, war dann die, wo sie dann angefangen haben, den Leuten 4% Rendite pro Woche zu versprechen, weil einfach das System schon am Kollabieren war und man noch verzweifelt versucht hat, Geld einzusammeln.
So ist es. Davor waren es 2% die Woche. Und was ihnen anscheinend das Genick gebrochen hat, war der starke Kursanstieg im Jahr 2017, weil ja im November, Oktober 17, im Oktober, November 16 sozusagen das erste Mal das System sozusagen in Österreich angefangen hat und im Normalfall der User sozusagen seine Coins auf ein Jahr gebunden hat. Das genau. Heißt, im Oktober, November 17 wurden die ersten Coins fällig von diejenigen, die damals noch zu 400, 500 Euro sozusagen pro Bitcoin eingestiegen sind. Und die jetzt zu ersetzen und die auszuzahlen quasi auf Bitcoin-Basis bei einem Kurs damals im November, ich glaube knappe 15.000 oder 14.000, ist natürlich ein ganz anderes. Du musst schon andere sozusagen Lockmittel einsetzen, damit neue User sozusagen das bezahlen, um in Bitcoin die alten User sozusagen auszahlen zu können. Und mit diesem Kursanstieg war es klar, dass das System mehr oder weniger innerhalb von ein paar Tagen sozusagen kollabiert.
Aber trotzdem bist du quasi dabei geblieben.
Ja, weil mir das so gefuchst hat, dass ich das verloren habe, ja, dass ich dann gesagt habe, okay, wie gibt es das überhaupt? Wie haben mich die übers Ohr hauen können? Ja? Weil man liest ja immer Open Source, das Ganze ist so transparent wie möglich. Wie gibt es dann trotzdem, dass ich da reingefallen bin? Und dann habe ich eben angefangen zu lesen. YouTube-Videos geschaut und bin dann wirklich auch auf die Meetups gegangen zu den seriösen, wie eben Bitcoin Austria etc. und habe mich dort dann sozusagen quer durch das Beet durchgefragt, was mich interessiert hat, und ich bin dort alleine hingefahren, also ist niemand mitgefahren von mir, und hab mich da sozusagen selbst durchlavriert, würde ich jetzt nicht sagen, mich selbst weitergebildet, ja, um einfach, weil ich konnte niemandem die Geschichte erzählen, dass ich das verloren habe, dafür habe ich mich zu sehr geschämt, ja, schäme mich auch jetzt noch, aber schlussendlich, was soll ich machen? Die 15 Bitcoins sind weg, das Einzige, was bleibt, ist die Erfahrung, ja, und die möchte ich eigentlich gar nicht missen, weil durch den Verlust, ja, der mich ja so sehr gestört hat, habe ich mich ja dann dazu entschlossen, einmal komplett hinter dieser Technologie zu sehen, obwohl ich eigentlich überhaupt kein Techniker bin. Ja. Aber es gibt doch gewisse Parameter, Schaufenster, wie am Blockchain Explorer, einmal nachzusehen, was passiert denn überhaupt in diesem Netzwerk. Ja. Wie ist das aufgebaut? Wie sind diese Transaktionen? Wie lese ich überhaupt seine Transaktionsinformation? Und das war total spannend für mich, weil ich sitze sozusagen tagtäglich in der Bank in einer sogenannten Blackbox, ja, also wo Transaktionen sozusagen reingehen, rausgehen, aber ja, da gibt es ja mal einen Fehler dort, einen Fehler da. Wir haben ein sehr fehleranfälliges System, können wir vielleicht auch kurz drüber sprechen. Und das hat mir, also alle diese Unwägbarkeiten, die ich in der täglichen Bankarbeit gesehen habe, habe ich dann immer sofort mit dem Bitcoin-Netzwerk verglichen. Und bin dann peu an peu draufgekommen, heute, also das ist ja doch so eine sensationelle Erfindung, die macht sozusagen das Gleiche, was eine Bank im Zahlungsverkehr macht, aber nur viel effizienter, viel sicherer und noch dazu viel, viel transparenter. Ja? Und da haben wir dann schon gefragt, okay, wenn ich das jetzt vergleiche mit dem, was ich täglich arbeite, mit dem, was ich sozusagen hier jetzt sehe in der Blockchain, naja, dann war für mich irgendwo aufgelegt, naja, das kann eigentlich nur die Zukunft sein. Ja? Und dann ist dann immer mehr bei mir der Entschluss dazu gereift, sozusagen die Branche zu wechseln. Und ich habe immer geschrieben, ich bleibe Banker, also ich wechsle vom Valuta-Tag, Bankfeiertag muss man natürlich ausnehmen, zur Valuta-Sekunde. Ja, also
Moment, du musst auch Valuta erklären, bitte.
Valuta ist die Wertstellung, also sozusagen wann die Bank dir die Transaktion auch tatsächlich gut schreibt im Konto, im Sinne, dass du es wieder ausgeben kannst.
Also im klassischen Finanzsystem, Pi mal Daumen, wird einmal pro Tag quasi abgeglichen zwischen den verschiedenen Banken, wird ein sogenanntes Clearing gemacht, das heißt, wird geschaut, was die Kunden bewegt haben, und dann wird das wieder glattgestellt und am nächsten Tag geht es wieder von vorne los.
Korrekt, also wir hatten ja jetzt da, wenn man einen Bankfeiertag hernimmt zum Beispiel, da wird sozusagen nichts geklärt, da muss man auf den darauffolgenden Bankwerktag warten, bis sozusagen die Wertstellung stattfindet, obwohl möglicherweise der Sender davor schon weg überwiesen hat. Ne? Da fragt man sich natürlich, wo diesen 2-3 Tagen die Wertstellung passiert, also die passiert ja innerhalb der Bank, das heißt die Bank sozusagen ja, hat so ein paar Tage Körbelgeld, wie man so schön sagt. Heutzutage ist das vielleicht ein bisschen anders mit Instant, mit SEPA Instant oder mit ganzen anderen Dingen, aber trotzdem führt das mich da wieder zurück, dass der Intermediär als Bank solches sozusagen die Hoheit hat über die Transaktionen. Und er kann auch jederzeit sagen, wird dann die Transaktion rückabwickeln. Gut, da gibt es gewisse regulatorische Dinge, also alles darf die Bank nicht machen. Gut,
aber regulatorische Dinge aber kann man jederzeit ändern, nicht?
Richtig, also das Thema Geldwäsche oder Gefahrenverzug zum Beispiel erlaubt umfangreiche Möglichkeiten der Bank einzuräumen, Transaktionen zu revidieren, zu blockieren, zu sperren etc., bis das dann sozusagen restendlich geklärt ist.
Wobei ich höre ja von den Banken auch jetzt das eher als Beschwerde. Also ich habe nicht den Eindruck, dass den Banken ihre Nebenbeschäftigung als Polizei eigentlich gefällt.
Ja, weil sie sozusagen von der Aufsicht und auch von der Politik gewisse Aufgaben übergestülpt bekommen, die so in der Praxis de facto überhaupt nicht machbar sind. Ja. Man bekommt sozusagen ein Gesetz zur Erfüllung der Geldwäscherichtlinien, ja, bekommt aber kein Know-how und kein Handwerk dazu, wie man das überhaupt sozusagen regeln soll. Das war ja übrigens auch bei Coinfinity so, wo ich ja dann gewechselt bin, habe ich die Funktion des Leiters Compliance und AML, also quasi die Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, war meine Hauptagenda, und ich habe dann bei der Finanzmarktaufsicht für die Registrierung der Coinfinity federführend den Registrierungsantrag gemacht. Und da ist natürlich auch diese ganze Thematik aufgebrochen. Ne? Na, wie wollen wir wirklich mit unseren Maßnahmen und technischen Möglichkeiten Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindern? Ja? Jetzt muss man dazu sagen, dass Coinfinity ja ein Gewerbebetrieb ist, ja, und keine Bank per se. Das heißt, wir sind schon mal per se von gewissen Bankwesengesetz, Kapitalmarktgesetz oder sonstigen Sachen ausgeschlossen. Das heißt, wir haben eine Gewerbeordnung in Österreich, die wir natürlich einhalten, ja, aber darüber hinaus hatten wir keine Richtlinien in dem Sinn, außer das Finanzmarktgeldwäschegesetz, wo wir namentlich aufgeschienen sind. Und dann war es sozusagen ein Vortasten, ja, durch den Nebel, ja, also was machen wir jetzt und wie findet dann sozusagen die Finanzmarktaufsicht die Würdigung dieser Maßnahmen statt? Und so hat man sich sozusagen immer so ein bisschen abgearbeitet aneinander.
Es ist so lustig, weil mir das eben jetzt auch rund um Central Bank Digital Currencies und der ganze Wahnsinn, also ich erlebe jetzt immer mehr Banker, die dann anfangen mir zu erzählen, naja, das ist so furchtbar, die Bürokratie ist ein Wahnsinn, wir müssen permanent Überwachung, unsere eigenen Kunden überwachen und dann vergebe ich einen Kredit zum Häuselbauer an irgendjemanden, den wir seit 30 Jahren kennen und schon stehen irgendwie vier Prüfer von der EZB auf der Matte, die aber in ihrem Leben noch nie einen richtigen Job hatten, sondern immer nur bei der EZB waren. Also es klingt wirklich furchtbar. Es klingt so und dann kommt dann eher so die Aufregung, ja, und die Bitcoiner dürfen ja machen, was sie wollen. Naja, sage dann immer, naja, genau deswegen gibt es ja Bitcoin, weil der Markt von der Bürokratie derartig drangsaliert wird, dass er halt reagiert und eine Alternative zur Verfügung stellt, weil er aber schon merkt, dass in dem System werden wir keine Reform mehr zusammenbringen. Das wird meiner Meinung nach immer nur schlimmer werden. Und du bist dann ja auch raus aus dem System. Und das finde ich interessant, weil du bist total negativ zu Bitcoin gekommen. Also deine ersten Erfahrungen waren total negativ. Du musstest dich schämen, was ich auch verstehe. Also das will keiner zugeben, dass er einen Fehler gemacht hat. Und schon gar nicht, wenn man bei der Bank arbeitet und quasi im Freundes- und Familienkreis, der eigentlich der sein sollte, der sich mit Geld auskennt. Aber du bist dann offenbar, also wenn ich das richtig verstanden habe, hat dich das Investment hingebracht, aber dann hatte ich irgendwie die Technik. Bei der Technik bist du hängen geblieben, weil du gesehen hast, das könnte wirklich die Infrastruktur einer neuen Welt sein, kann ich das so sagen?
Ja.
Und bist dann, und das ist schon interessant, hast dann wirklich einen harten Schnitt gemacht und bist dann zu einer Bitcoin-Firma gegangen. Das ist schon, also, weil es ist eine Sache, nicht sozusagen sich dem nicht zu verschließen, aber eine andere Sache, das dann gleich diesen Schritt zu machen. Vor allem, wann war das, dieser Schritt?
Naja, das war 2017. Also ich habe am Höhepunkt 2017, das weiß ich noch, das war glaube ich der 28.12., meine Kündigung bei meinen Vorgesetzten hingelegt. Ja. Und ab diesem Zeitpunkt ist es bergab gegangen mit dem Kurs. Was mir dann natürlich...
Entschuldige bitte, aber ja gut, aber das ist halt so. Das ist halt so. Ja,
ja, anscheinend hat es so sein sollen. Ja. Und deswegen kann man so sagen, dass ich auch die Bitcoin-Ochsentour, die habe ich jetzt schon mindestens zweimal mitgemacht, ja. Aber das prägt einen, ja. Also wenn du sozusagen die zwei Jahre dann danach, da habe ich mich ja teilselbstständig auch gemacht, also ich habe sozusagen Teilzeit bei Coinfinity gearbeitet und habe mit meinem Gewerbeschein sozusagen anderen Leuten, Menschen geholfen, den sicheren Umgang mit ihren digitalen Assets auch wirklich so wahrzunehmen, dass nichts passiert. Und das kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass kein einziger meiner Kunden in irgendeiner Art und Weise seine digitalen Assets bis jetzt verloren hat. Ja? Und das macht mich extrem stolz, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich das geschafft habe, dass ich sozusagen meinen Fehler umgedreht habe und dass doch, mittlerweile darf ich über 200 Menschen sozusagen zu meiner Kundenkartei zählen, dass die keinen Fehler gemacht haben und dass die sind wirklich super happy, ja? Mhm. Gerade auch wieder in der aktuellen Lage, dass sie sozusagen Zugriff zu den Keys, zu ihren Assets selbst haben und selbst bestimmen, wann sie was machen.
Ja. Was heißt Key Account Manager? Was machst du jetzt? Weil du hast angefangen, hast du gesagt, mit Compliance, aber jetzt machst du das nicht mehr. Jetzt betreust du tatsächlich direkt die Kunden.
Ja, genau. Also es ist natürlich ein anderer Prozess, wenn du jetzt hergehst als Privatkunde, dich irgendwo anmeldest und zum Beispiel 250 Euro in Bitcoins wechselst, als wenn du jetzt wirklich ein vermögender Kunde bist, der als Privatperson vielleicht kaufen möchte, aber auch vielleicht als Firma, als juristische Person kaufen möchte und dann sozusagen 50, 500, vielleicht eine Million Euro bewegen möchte. Das sind ganz einfach andere Prozesse. Und nachdem ich ja jetzt von der Bank komme, das Thema AML-Compliance sozusagen mit der Muttermilch bei Coinfinity aufgesogen habe und gleichzeitig auch den Menschen sozusagen mitgegeben habe, wie sie richtig aufpassen auf ihre digitalen Assets, habe ich da doch umfangreiche Kenntnisse aus diesen drei Bereichen. Und wenn mich eben ein Kunde anruft und, by the way, wo kann ich sozusagen noch per Telefon bei einem Broker oder Exchanger anrufen und mich sozusagen mit einer persönlichen Ansprechpartner austauschen über meinen individuellen Transaktionswunsch? Na, nirgends, das gibt's nirgendwo, das gibt's nur bei Coinfinity, das möchte ich schon herausstreichen. Nicht nur unser telefonischer Support, sondern auch unser Sales-Team mit mir eingeschlossen, wo wir am Telefon, aber natürlich über alle gängigen Messenger-Systeme etc. erreichbar sind und mit dem Kunden dann sozusagen sein Setup durchbesprechen, was geht nicht, ja, und sozusagen seinen individuellen Transaktionswunsch innerhalb des natürlich regulatorischen Prozesses der Coinfinity zur Abwicklung bringen und ihn dann dabei zu unterstützen. So, und das.
Gibt es da ab einer gewissen Summe eine Spezialbetreuung oder?
Ich würde nicht sagen Spezialbetreuung, aber es ist halt sozusagen, wir haben halt intern die Summe von 50.000. Ja, ab 50.000 kannst du sozusagen ohne Zusatzkosten ja, meine Dienstleistung, meinen Service sozusagen in Anspruch nehmen. Und wir begleiten oder wir machen das Setup ja in Wahrheit einmalig oder laufend für den Kunden. Der Kunde muss dann also natürlich den Kaufvorgang, den Verkaufvorgang selbst anstoßen, ja, und er muss sich natürlich auch selbst über seine um seine digitalen Assets kümmern.
Aber ja, du erklärst ihm, wie das geht.
Genau.
Inklusive Hardware-Wallet und...
Wenn er das möchte, ja.
Und was kannst du über die Kunden so sagen? Kannst du was sagen über die? Was kannst du uns über die verraten? Welche Kunden kommen da so auf euch zu?
Also der typische Kunde, der zu mir kommt, der hat natürlich schon ein breites Portfolio. Der hat seine Aktien, der hat seine Immobilien, der hat auch sein Gold, ganz klar. Ja. Und der nimmt jetzt als Teil seiner Diversifizierung, seines Portfolios jetzt strategisch Bitcoin mit auf. So, ne? Und das macht er meistens als Privater, aber er macht es auch meistens als Firma, ja? Weil das sind halt meistens auch Unternehmerinnen, ja? Die gestanden sind, die sozusagen Ahnung haben vom Geschäft, die wissen, Liquidität, die irgendwo herumliegt, ist sozusagen nicht das Gelbe vom Ei. Das kann man sozusagen besser veranlagen und wie gesagt, wenn das Portfolio mit den anderen Asset-Klassen schon gefüllt ist, dann gehen sie sozusagen strategisch in genau dieses Portfolio rein und lassen sich da eben auch beraten. Wir haben eben eine Card Wallet, also www.cardwallet.com ist das mit der österreichischen Staatsdruckerei sofort einsetzbare Bitcoin-Kontonummer, wie ich immer dazu sage, in Scheckkartenformat. Und das hat natürlich den Anreiz für denjenigen, der neu reinkommt, weil du kannst dir vorstellen, also wenn jetzt jemand wirklich viel Geld hat, der hat für alles einen Assistenten. Ja? Aber das ist genau das, was er nicht machen soll. Also er soll sozusagen seinen Ledger oder seine Bitbox etc. nicht vom Assistenten einrichten lassen, wo man dann sozusagen Millionenbeträge in Bitcoins aufbewahrt. Das macht man nicht. Deswegen nimmt man so eine Card Wallet von Coinfinity her, die sofort einsetzbar ist, ja? Und er kann sie dann in bestehende Prozesse oder in bestehende Infrastruktur einbinden automatisch. Bei Firmen ist es oft, dass der CFO, also der für Finanzen zuständig ist oder die Chefbuchhalterin, wie es auch oft heißt, ja, Zugang eben zu Tresor hat, Zugang zum Bankschließfach hat etc. Das heißt, diese Karte kann man super einfach in bestehende Firmenprozesse integrieren, von der sicheren Lagerung her. Ja. Und das ist natürlich ein super tolles Argument, auch von mir jetzt im Verkaufsprozess, den Kunden darauf hinzuweisen, dass es auch diese Möglichkeiten gibt. Wir sind aber natürlich auch zur Hilfe beim Tresor, bei einem Ledger-Produkt, bei einem Bitbox, natürlich, klar. Ja. Aber ich kriege schon mit in den ersten 5 bis 10 Minuten, wenn ich mit dem Kunden spreche, wie technikaffin ist der. Ja. Ja. Ob der überhaupt das möchte. Ja.
Aber Custody macht ihr nicht.
Nein, machen wir nicht.
Das ist schon wichtig.
Das ist wichtig.
Genau. Aber ich finde es natürlich toll, dass es sowas gibt, weil ich glaube natürlich, wie du richtig sagst, also jemand, der eine Firma leitet oder der sehr viel Geld hat, der hat auch vielleicht gar nicht die Zeit oder auch gar nicht die Lust, sich mit den einzelnen Details zu beschäftigen, sondern der braucht jemanden und der ist auch bereit, der ihn quasi auch in der Hand nimmt und wo er auch wieder anrufen kann. Ich finde das total verständlich. Also das Gegenteil quasi von Binance.
So ist es, so ist es. Vor allem, dass man jemanden anrufen kann, mit dem man sprechen kann. Ja? Weil oft kommunizierst du ja, wenn du auf irgendeiner Plattform registriert bist, nur mit einem Support-Bot, ja? Wo du sozusagen Nachrichten hin und her schickst. Du weißt oft gar nicht die Fachausdrücke aus dem Compliance- und AML-Bereich. Was braucht er jetzt genau von mir? Warum ist das auf Englisch, nicht auf Deutsch? Also es gibt ja da unheimlich viele Hürden, ja? Mit denen teilweise halt eben Leute zu kämpfen haben, gerade eben auch die vermögend sind, die sind das ja auch gar nicht gewöhnt, ganz ehrlich. Die haben ihren Private Banker, die haben ihr sozusagen ihr separates Bankdienstleistungs-Service-Vehikel, ihr Team, ja, bei dem sie natürlich anrufen können und. Die werden natürlich anders serviciert, als ich sage jetzt einmal ein Normalbankkunde, der natürlich sich am Schalter anstellt, der vielleicht möglicherweise abgeschoben wird zu seiner E-Banking-Applikation. Und die haben einfach ein ganz anderes Verständnis. Die sagen auch, pass auf, wenn ich da investiere, möchte das und das, jenes und jenes. Da geht es auch, dass der Konten hat in der Schweiz oder irgendwo anders im Ausland. Also da geht es einfach um den Liquiditätszug zum Beispiel. Dem geht es auch ganz genau um das ganze Thema Kursfixing. Ja? Wann wir das machen, wie wir das machen. Mhm. Und natürlich hat der auch eine andere Kondition, ganz klar. Ja, und da sind wir da, um den Kunden seine individuellen Fragen zu beantworten. Und das mache ich sehr, sehr gerne, weil ich diesen direkten Kundenkontakt auch super gerne schätze.
Und ich glaube, es wird auch für die Firma wichtig sein, dieses Feedback auch zu bekommen. Was wird nachgefragt? Wo müsste man noch Produkte entwickeln? Wo müsste man Antworten finden?
Ja, ich würde mir wünschen, dass das Thema Finanzbildung, also quasi beim Kunden selbst, ja mehr anfängt, weil, das weißt du ja besser als ich, diese ganzen Zyklen, diese Marktzyklen, die wir ja immer wieder sehen, die ja beim Bitcoin viel, viel stärker ausgeprägt sind als jetzt im Aktienmarkt. Ja. Es ist doch wieder verwunderlich, dass gerade auch Leute, die viel Geld haben, auch diesen Schweinezyklus verfallen. Das heißt, sie wollen kaufen, wenn die Kurse beim All-Time-High sind, ja, und nicht kaufen, wenn die Kurse sozusagen wieder zurückgegangen sind. Ja. Und das zu durchbrechen, ist halt ein Thema, aus meiner Sicht Finanzbildung, sich mit dem Asset, was man kauft, zu beschäftigen. Da sind wir beim Bitcoin ganz klar. Ja, also jeder, der sozusagen in diese Welt, in diese Kryptowelt einsteigt, der kommt am Bitcoin nicht vorbei. Du musst Bitcoin lernen und verstehen, damit du weißt, was du machst, gegen was tauschst du da überhaupt deine Euros. Ja? Und dann kannst du möglicherweise dir weitere Sachen anschauen, aber an Bitcoin kommt aus meiner Sicht niemand vorbei.
Durch diese kleine Altcoin-Tür, die du jetzt gerade aufgemacht hast, gehen wir gleich. Aber ich muss kurz vorher noch meine andere Frage unterbringen. Oder eigentlich ein Input. Also ich glaube, dass das, was ich vorher gesagt habe, diese psychologischen Dinge, ja, wenn es raufgeht, willst du rein, wenn es runtergeht, wollen alle nur raus und so. Ich glaube, dass das nichts damit zu tun hat, wie viel Geld du hast oder wie oft es dir schon gelungen ist, das zu vermeiden. Ich glaube, dass jeder Mensch immer aufs Neue bekämpft und auch ich habe es immer noch und ich habe damit auch abgefunden, dass das so ist. Ja? Dass manche Leute können das vielleicht weniger, weil sie einfach Psychopathen sind und keine Gefühle haben, aber die allermeisten Menschen sind einfach von diesen Massenphänomenen gefangen. Es ist völlig egal, ob das reiche Menschen, arme Menschen sind, ob das Firmen oder selbst Staaten. Also das werden wir, wenn es wieder zu einem Bullenmarkt kommt, rund ums nächste Halving, dann werden wir das wieder ganz, ganz hysterisch sehen.
Weißt du, welche Frage ich am meisten gestellt bekomme von meinen Kunden?
Ja, wo geht der Preis hin? Soll ich jetzt noch einsteigen? Geht sich's noch aus? Wo steht der Preis in einem Jahr? Ne?
Matthias, was meinst du jetzt? Komplett off records. Was glaubst du die nächsten Tage und Wochen? Und ich sage dann immer, ich bleibe bei meiner Antwort und die ist folgende. Ich kann nicht mal den Bitcoin-Kurs der nächsten 5 Minuten vorhersagen. Woher soll ich dann wissen, wo der Bitcoin-Kurs die nächsten 2 Wochen stehen wird? Ja? Das, was ich aber den Kunden mitgeben möchte, ist, schau her, du hast mich ja kontaktiert, wir reden jetzt. Ja? Du hast ja eine gewisse Summe im Hinterkopf, die du investieren möchtest. Na, warum gehst du dann nicht her und sagst, okay, investiere jetzt einmal ein Drittel dieser Summe? Sogenanntes Step-Investment gefällt mir super. Ja? Weil dann ist dieses Fear of Missing Out, dieses FOMO-Gefühl einmal weg, weil du schon einmal Teile hast. Ja? Und dann kannst du ja nochmals beobachten. Oder aus meiner Sicht ganz, ganz tolle Funktionalität bei uns in der Coinfinity-App, der Bitcoin-Sparplan. So einfach, du kannst ihn sogar täglich einstellen. Also täglich deine Satoshis kaufen. Also das ist dann wirklich...
Merkst du, gibt es sowas wie andere Motivationen inzwischen? Also Leute, die nervös werden aufgrund der Inflation, des Fiat-Systems generell, den Banken und denen es weniger um Kursgewinne geht?
Also Inflation ist definitiv ein Thema bei den Investoren, sage ich jetzt einmal, die sich halt da wirklich, weil Bitcoin ist halt das begrenzteste, oder gibt es da ein Superlativ?
Das begrenzteste. Genau. Bitcoin ist...
Es gibt nur 21 Millionen, also mehr wird es nie wieder geben.
Absolute Knappheit. Es ist ein wahnsinnig schwierig zu verstehendes Modell, das muss man dazu sagen. Also ich glaube, je stärker du verwurzelt bist in der klassischen Fiat-Welt, desto schwieriger ist es auch, das zu verstehen. Weil es halt, es ist der direkte Gegenentwurf. Es ist nicht ein weiteres digitales Asset, es ist ein alternatives System. Und das heißt, ich glaube, ultimativ die Leute, die Bitcoin verstanden haben, für sich, die gehen nicht mehr raus.
Ja, und vor allem jeder hat einen persönlichen Zugang zu Bitcoin. Also ja. Wir sehen es ja hauptsächlich jetzt als Investment Case, ganz klar. Ja. Wir sind sozusagen in der westlichen Welt, wir sind nicht bittellos, wir haben sozusagen Vermögen, Vermögensgüter, Vermögenswerte etc., und wir versuchen uns halt eben so aufzustellen, dass wir sozusagen durch die kommenden höheren Inflationsraten sozusagen durchkommen.
Also für die Masse gilt das,
ja.
Aber für die Bitcoin-Community immer weniger, glaube ich. Ehrlich gesagt, ich bin froh, über diese Phase hinausgekommen zu sein, weil dieses Investieren ist ja dieses Verkaufen, Verkaufen, Spekulieren, das ist ja die sinnloseste Tätigkeit, die man machen kann als Mensch. Also da kann ich ja in der Zeit, das ist besser, ich hau das Geld aus dem Fenster und gehe arbeiten, damit ich wieder mehr Geld verdiene. Da habe ich wenigstens was geleistet. Ja? Aber ich weiß, was du meinst. Wir sehen es in erster Linie als Investment Case, das ist schon richtig. Ja.
Also bis 2019 habe ich prinzipiell nur so gedacht.
Ja.
Und dann war ich ja in El Salvador drüben, ja, und habe mir das einmal angeschaut. Ja, jetzt kann man zu dem Land und zu seinem Präsidenten stehen, wie man möchte. Aber es ist halt das erste Land, das dieses Bitcoin-Experiment wirklich angegangen hat. Und das finde ich nicht nur mutig, sondern es zeugt euch davon von einem gewissen Weitblick. Ja? Also diesen Weitblick, den ich dann sozusagen 2018, 2019 mir mühsam angelernt habe nach meinem Fehler, ja, ja, jetzt ist halt sozusagen auch ein Staat, der sagt, halt das, wir haben das als Legal Tender, als offizielles Zahlungsmittel. Ihr könnt das machen, wenn ihr es wollt. Ihr werdet nicht dazu gezwungen. Ja, das ist auch vielleicht was hier in den Medien vielleicht immer ein bisschen anders drüber kommt. Also niemand ist verpflichtet, mit seiner Shivo-App zum Beispiel Bitcoins zu akzeptieren. Du kannst es akzeptieren, du kannst es aber auch gleich ausschalten, indem du eine automatisierte Konvertierung in US-Dollar einstellst. Also das sind alles so Funktionalitäten, wenn du es weißt. Nur, wie gesagt, ich war dort auch beim Friseur. Der Friseur kannte diese Funktionalität in der Shivo-App nicht.
Natürlich.
Die Inflation ist aus dem Nichts gekommen. Einfach so. Das behauptet niemand geringerer als die EZB-Chefin Christine Lagarde. Aber es stimmt nicht. Scharfe Beobachter wie Ronald Stöferle und Mark Walleck von Incrementum warnen schon lange vor der Teuerung. Und jetzt ist sie da. Jetzt ist sie ein echtes Problem. Die beiden Partner bei Incrementum in Liechtenstein verwalten Investmentfonds, die Investoren auch dabei helfen sollen, sich vor der Inflation und ihren Folgen zu schützen. Dafür haben sie unterschiedliche Strategien. Unter anderem kombinieren sie auch Gold und Bitcoin. Incrementum gibt auch den legendären In Gold We Trust Report heraus, den jährlichen Goldreport, wo ich auch seit Jahren mitschreibe. Und Incrementum publiziert regelmäßig auch Research zu Bitcoin. Wer mehr wissen will, geht auf incrementum.li. Dass Apriko Media der beste deutsche Bitcoin-Verlag mit den auch am schönsten designten Büchern ist, das ist bekannt. Und bei Apriko Media gibt es jetzt eine neue Serie rund um Austrian Economics. Gestartet wird mit Karl Menger und einiges kommt da noch auf euch zu. Die Bücher kann man bei aprico.media alle mit Lightning kaufen. Und dort gibt es natürlich auch solche Klassiker wie den Bitcoin-Standard, den Fiat-Standard, Layered Money oder mein persönlicher Favorite, der Preis der Zukunft von Jeff Booth. Unbedingt mal reinschauen.
So, also da sind wir dann wieder beim Thema Bildung. Nicht nur beim Thema Finanzbildung, sondern generell beim Thema Bildung. Also was ist Inflation? Okay, das könnte man jetzt sagen, jetzt ist Finanzbildung. Aber generell auch, wie bediene ich sozusagen dieses ganze Thema der Digitalisierung. Ja. fast jeder, den wir gesehen haben in El Salvador, obwohl das so ein bitterarmes Land ist, hat ein Smartphone. Ja. Die Netzabdeckung war wirklich super und wir sind sehr viel herumgefahren in diesem ganzen Land. Das heißt, diese technische Infrastruktur ist da und deswegen auch wirklich für den Bitcoin wie gemacht, ja? Also für so ein digitales Netzwerk wie gemacht, weil du brauchst natürlich einen Internetzugang.
Ja, ja. Aber es ist, also ich habe es vorher schon durchblicken lassen, es kann sein, dass ich es heuer, also dass ich dieses Jahr tatsächlich schaffe, nach El Salvador zu fliegen, weil ich möchte es natürlich auch sehen und ich möchte natürlich wissen, wie das ist. Ich glaube auch, wenn du einmal auf dieser politischen, technischen Ebene auch bist, wie gesagt, dann wird das jetzt in Euro rechnen irgendwie uninteressanter. Beziehungsweise wenn du auch, so wie du jetzt auch in der, und wie ich jetzt quasi schon in der Ökonomie arbeitest, in der Bitcoin-Ökonomie, dann wird es auch ein bisschen uninteressant. Mhm. Aber ich glaube, das müssen wir noch lange tun. Was mich fasziniert ist, dass, also wir müssen noch lange in diesem zweispurigen System fahren, sage ich jetzt mal. Was mich fasziniert ist, dass schon viele, die anfangen, sich damit zu beschäftigen, auch offen sind eben für kompliziertere technische oder ökonomische Dinge und politische Sachen. Es ist nicht so, dass die Leute nur an der Oberfläche bleiben. Im Gegenteil, sie stürzen da richtig rein und lernen wahnsinnig schnell und wahnsinnig viel. Und ich bin dankbar für alle, die da bei uns jetzt auch dabei sind und zuhören und vielleicht für die jetzt am Anfang stehen, ja.
Du hast das jetzt. Bitcoin ist eben für alle. Jeder hat so seinen individuellen Zugang zu dem Thema. Also für mich als Banker war halt eben dieser Investment Case, aber es gibt ganz, ganz viele mit unterschiedlichen beruflichen Qualifikationen und mit unterschiedlichen natürlich auch Ansichten, die in dieses Netzwerk oder in diese Community kommen. Und ich bin der Meinung, dass jeder sich sein persönliches Bitcoin-Goodie rausnehmen kann. Für was steht Bitcoin für einen persönlich? Ja? Ist es jetzt der Inflationsschutz? Ist es sozusagen ein weltweites Zahlungsnetzwerk, das mir keiner sozusagen vorschreiben kann, das mir keiner verbieten kann? Ist es sozusagen mein digitales Investment, sozusagen mein digitales Gold? Jeder darf sich das aussuchen, meiner Meinung nach, für was er glaubt, dass es für ihn persönlich, für ihn privat am sinnvollsten erachtet. Ja? Und ich würde das auch nicht hergehen, irgendjemand vorzuschreiben, zu sagen, was es denn für dich sein darf. Ja? Das soll jeder selbst für sich rausfinden und erst dann entwickelt man ja auch diesen Ehrgeiz, sich dieses Netzwerk so zu nähern und so anzusehen und von einem anderen Blickwinkel, sodass wir alle wieder untereinander voneinander lernen können. Ja? Das ist ein super spannender Aspekt, den ich, jetzt gehe ich seit 2016 regelmäßig auf Meetups, beobachten kann, wenn ich mit einem Developer spreche, also mit jemandem, der wirklich das Ganze vom Code her lesen kann, ja, und ich erkläre ihm dann ein paar Sachen, die ich weiß von meinem Banking-Erfahrung und wir tauschen uns da darüber aus, dann habe ich wieder ein bisschen etwas gelernt und er auch hoffentlich oder sie. Ja. Also ganz, ganz tolle Community und jeder bringt so sozusagen seine Punkte in diese Community ein und das finde ich ganz, ganz toll.
Da ist auch das Problem natürlich auch bei der Regulatorik, dass du nicht genau weißt, wie du Bitcoin regulieren sollst, weil es hat so viele Seiten und Facetten, dass du nicht, dass kein Muster der alten Denkweise und der alten Welt passt wirklich zu 100% drauf. Und auch wenn wir sagen, es ist ein digitales Gold, ist das natürlich nur eine Krücke, die helfen kann, gewisse Dinge zu verstehen, aber nicht wirklich. Jetzt haben wir es schon ein paar Mal angesprochen, jetzt machen wir es einfach. Bevor wir noch zu deiner persönlichen Geschichte kommen und deiner Gesundheitsherausforderung, nenne ich es jetzt mal, vor einem halben Jahr, also deine Follower auf LinkedIn werden wissen, wovon ich spreche, aber das kommen wir noch. Es gibt eine andere Herausforderung, die sogenannten Altcoins. Du hast es schon ein, zwei Mal anklingen lassen, du hast von digitalen Assets gesprochen. Es gibt in meinen Augen gibt's nur ein digitales Asset und das ist Bitcoin. Alle anderen sind halt sehr schlau gemachte, wie soll ich sagen, Scams eigentlich. Du siehst das ein bisschen anders, beziehungsweise du willst da noch ein bisschen offener bleiben und ich versuche da tolerant zu sein.
Sehr nett formuliert.
Wo stehst du auf deiner Reise zum Bitcoin-Maximalisten?
Ja, wahrscheinlich bin ich so mittendrin in der Reise. Ja. Die Reise ist noch nicht abgeschlossen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Bitcoin ist für mich natürlich der Überbegriff. Ja. Aber ich finde, es ist auch wichtig, wenn man jetzt, wir sind ja sozusagen jetzt in dieser Branche, wo wir eben auch hier arbeiten etc., ich sehe das immer auch als Markt, als Wettbewerb. Es geht immer um gute Ideen, Es geht um natürlich Geld, also Investitionen, und es geht massiv um Brainpower. Das heißt um Menschen, die sich sozusagen deren Ideen oder um die Ideen annehmen und die weiterentwickeln. Mhm. Ja? So, und jetzt kann man natürlich argumentieren, und das ist natürlich liegt auch auf der Hand, ja, so wie es du argumentierst, halt das, das ist natürlich eine Art Spielcasino auch, ja, dass es natürlich auch hochgelobte Projekte gibt, die dann wieder gefallen sind, dass es da Milliardenbeträge gibt, dass sich im Hintergrund Leute bereichern, mag alles sein. Ich sehe aber das von diesem Aspekt her, dass man sagt, okay, schlussendlich wird sich ja dann die beste Idee durchsetzen. Ja, wenn nicht technisch, dann möglicherweise durch die Adaption, nämlich von der Menge oder der Masse an Leute getrieben, die eben meinen, dass das jetzt sozusagen das Beste ist aus dieser digitalen Welt. Und da bin ich eben noch neutral. Also ich lege mich fest, dass Bitcoin eine ganz, ganz gewaltige Rolle hier mitspielen wird. Ja, aber ich möchte mich nicht festlegen, dass es das die alleinige Rolle von Bitcoin sein wird. Ja, es gibt so viele gute Ideen da draußen. Und ich glaube, dass da einige sicherlich wert sind, die weiter zu verfolgen und umzusetzen. Und dann sieht man eh, was dann draus wird. Ja? Also per se würde ich hier nicht jetzt den Trendstrich machen, sondern ich sage, es ist ein Wettbewerb, es ist ein Markt da draußen und die bessere Idee und die bessere Community wird sich dann durchsetzen. Schlussendlich bin ich natürlich ein ganz, ganz großer Bitcoin-Fan. Ja? Aber ich lasse das sozusagen auf mich auch zukommen, ja? Was denn hier kommen wird.
Ist das auch notwendig in deinem Job? Weil ich nehme mal an, wenn sich Leute bei dir melden, werden die auch sagen, wenn sie gerade auch erst anfangen mit Bitcoin, da wird sofort gefragt nach den anderen, nicht Ethereum oder wie sie heißen, nicht? das heißt, ist es da wichtig, diese Offenheit auch zu zeigen den Kunden gegenüber oder ist es besser, ihnen gleich abzuraten? Na gut, das bräuchte ich jetzt nicht fragen. Du hast mir gerade gesagt, du bist da offen.
Also wir machen ja überhaupt keine Vermögensberatung und ja. Wir geben auch überhaupt keine Empfehlung ab von irgendeiner. Klar sind wir Bitcoin-only, also das sagt ja schon sozusagen unser Geschäftsprogramm. Aber auf der anderen Seite ist, bei mir bekommst du jetzt einmal Bitcoin. So. Ja. Wenn du dann Bitcoin verstanden hast oder wenn du Bitcoin besitzt und einmal näher darüber nachgedacht hast, es bleibt doch deine eigene Entscheidung, ob du weitergehen möchtest, ob du dir andere Ideen anschauen möchtest. Das, was ich meinen Kunden immer dazu sage, ist, bitte vergleich doch die neue Idee immer mit den Komponenten, die du von Bitcoin schon kennst.
Aber was ich nicht ganz verstehe, Matthias, ist, wenn du eh schon für eine Bitcoin-Only-Firma arbeitest, ja, und auch schon geburnt wurdest durch richtige Scams, ja, warum wehrst du dich noch dagegen? Ich meine, Optiment, du hast es mir vorher erzählt, Optiment, ja. Optiment hat dann sperren sie die Leute, da können sie Geld nicht rausziehen. Sperren sie, kannst du dich erinnern? Also du zahlst ja, ein und dann wirst du gesperrt für ein halbes Dings. Wer sperrt seine Leute? Ethereum. Ja, wir steigen um auf Proof of Stake, bist gesperrt. Ja, es ist das Scam-Playbook schlechthin, ja, und es wird eine dramatische Situation für viele Menschen sein, wenn der Laden zusammenbricht. Das wird viel, viel schlimmer sein als FTX, Binance oder Luna.
Ja, ja? Also du hast schon recht und die Frage habe ich mir ja auch schon oft gestellt, aber du kannst 20 Jahre Bank oder Banking, das mir in die DNA übergegangen ist, nicht einfach wegwischen. So, ich bin so konditioniert, ich habe alle meine Bankausbildungen mit Auszeichnungen gemacht. Ja, und da hast du Diversifikation. Chancen-Risiko-Verhältnis. Ja. Du setzt nicht alles auf ein Pferd. Ich bin so aufgewachsen, ich wurde so instruiert, ich bin so hineingewachsen, ich bin so, wie ich bin. Und deswegen geht es von mir, vom Mindset her, muss ich ganz offen und ehrlich zugeben, einmal prinzipiell hier die Klappe zu, dass ich sage, nein, das kann nicht sein, nur auf ein Pferd zu setzen. Also das ist einmal, da komme ich einmal her. Und weil ich auch vorher gesagt habe, die Reise ist ja noch nicht zu Ende. Ja? Also es ist ja nicht so, dass man jetzt heute reinkommt und sagt, man ist sofort Bitcoiner, das dauert ja, bei einem kürzer, bei dem anderen länger. Bei mir ist die Reise ja noch nicht zu Ende. Ich will auch gar nicht, dass sie zu Ende ist. Ja? Ich möchte noch so viele Dinge sehen, ich möchte so viele Dinge scheitern sehen, weil nur durch Scheitern lernt man, genauso wie durch meinen Verlust ich gelernt habe. Ja? Ich finde nur, dass nicht alle Menschen diesen Verlust durchmachen müssen, sondern es reicht, wenn es einer macht und diese Erfahrung dann weitergibt. Ja.
Also ich habe das deswegen jetzt auch gesagt und ich finde, dass du, und du hast es eh schön erklärt, auch diese Bankending und auch, wenn du sagst, du kannst es nicht aus dir rausbringen. Ich finde das total fair enough. Ja? Ich würde jetzt mal so weit gehen zu sagen, okay, wenn ich diversifizieren will, kaufe ich Aktien, Gold, Immobilien und so weiter. Also ich muss in dieses Argument, man muss innerhalb der Kryptoassets diversifizieren, darüber können wir uns lange streiten. Ja? Es ist am Ende des Tages alle zu Bitcoin so korreliert, dass es eigentlich nicht wirklich eine Diversifikation ist. Aber lassen wir das mal. Aber ich finde das fair, dass du das sagst. Und ich finde auch, weil ich weiß schon, wenn wir das Thema aufmachen, dann wirst du auch in der Comment-Section wirst du einiges einstecken müssen. Und ich finde, du gehst damit so offen um, dass es das wichtig. Ich finde das wichtig, weil wir alle unsere Phase hatten. Ja? Und es muss natürlich... meine Fragestellung, wo bist du auf deiner Reise zum Bitcoin-Maximalist, ist natürlich auch unfair. Ja? Weil, ich meine, so viel Realismus muss man auch haben, wenn der Markt sagt, das gibt es, das andere Zeug, dann gibt es das. Ja? Und ich persönlich habe damit auch kein Problem. Mir ist nur wichtig, darauf hinzuweisen, also ich würde gerne so oft wie möglich on record haben, dass ich davon abrate, weil, oder zumindest ich sage, das ist alles nix, weil wenn es dann zusammenkracht, kann ich das rausholen und sagen, ich habe es euch eh schon gesagt. Aber ich finde es trotzdem, natürlich kann ich falsch liegen. Ja? Und es gibt viele Leute, die davon überzeugt sind, dass irgendwie das wird total wichtig und super. Und mein Gott, dann wird es halt so. Ja? Dann bin ich mit Bitcoin wahrscheinlich immer noch nicht schlecht dran. Aber was ich schon kritisiere, ist, dass einerseits kommt aus dem Altcoin-Sektor sehr viel Anti-Bitcoin-Propaganda, gerade rund um Proof of Work. Und andererseits kommt auch sehr viel Ablenkung. Und das ist das, was mich so... Also in meiner, nenne ich es jetzt mal Shitcoin-Phase, bin ich einfach in der Zeit, als du auf Optiment hineingefallen bist, bin ich halt auf 100 verschiedene Coins reingefallen, die im Grunde dasselbe gemacht haben, nämlich mein Geld verbrannt. Ja? Und mir geht es gar nicht ums Geld, sondern mir geht es um die Zeit, die ich investiert habe, um die Energie, die ich investiert habe, in irgendwelche White Paper lesen, ja. Und dann heißt es, do your own research und dann müllen sie dich zu, ja, heute lassen sie wahrscheinlich von ChatGPT schreiben, ja, müllen sie dich zu mit irgendeinem Bullshit und quasi du wirst abgelenkt von der Zeit, die du eigentlich in Bitcoin hättest investieren können. Und ich glaube, daher kommt auch diese emotionale Reaktion von vielen.
Also der Zeitfaktor, das ist das, was ich definitiv bestätigen kann, auch durch meine Krankheitsgeschichte vom letzten Jahr, mit der ich ja auch mittlerweile sehr offen umgehe. Es geht mir auch schon wieder sehr, sehr gut. Aber wenn du mal im Spital liegst und ein paar Tage nur den Kopf von links nach rechts bewegen kannst und sonst nichts, wenn du ein Neuropatient bist, dann denkst du da über gewisse Dinge einfach anders. Ja? Also wenn dir deine Frau besuchen kommt und du ihr Auskunft geben musst über die Konto und die finanziellen Sachen und die Karte und den PIN und den Kredit und was da alles hier so kreucht und fleucht im Fiat-System. Und dann denkst du an Bitcoin und bist total entspannt.
Ganz kurz. Du meinst, und ich finde diese Offenheit wahnsinnig wichtig. Ich finde diese Offenheit toll.
Extrem. Es geht nur so.
Was ist passiert?
Also ich bin von einem Tag auf den anderen aufgewacht und hatte Doppelbilder und hatte ein schwammiges Gefühl in der rechten Hand und rechter Fuß. Also da leuchten dann die Alarmglocken, man denkt, man hat einen Schlaganfall. Bin dann ins Krankenhaus, wurde durchgecheckt und sie haben gesagt, Schlaganfall ist es nicht. Und mir ist von jeder Stunde zu Stunde, haben die motorischen Fähigkeiten des Körpers abgenommen und schlussendlich wurde zum Glück relativ rasch diagnostiziert ein sogenanntes Miller-Fischer-Syndrom. Kann man googeln. Es ist eine Unterart des Guillain-Barré-Syndrom, GBS. Es ist eine neurologische Erkrankung. Es ist eine Hirnnervenentzündung. Und das hat sich eben bei mir mit Doppelbildern, also quasi wo das Hirn, die beiden Bilder der Augen sozusagen zusammen und in den motorischen Fähigkeiten hat sich diese Entzündung im Hirn draufgesetzt und hat mich sehr, sehr stark beeinträchtigt. Und wenn du dann sozusagen im Krankenbett liegst auf der Spezialabteilung, und dann kullern die Tränchen runter, weil du dich nicht mehr bewegen kannst und deine Frau dich besuchen kann. Es waren damals die Besuchszeiten wegen Covid, nur eine Stunde pro Tag, nur eine Person, also nicht nur mein Sohn etc. Also das war einfach eine Zeit, furchtbar. Und da geht es natürlich um dich selbst viel und um das ganze Thema, ja, wie komme ich da jetzt wieder raus, ne? Und da hat mir, das gebe ich auch offen und ehrlich zu, da gibt es eine eigene Neuropsychologin, die täglich zu mir gekommen ist, die mir sehr, sehr stark geholfen hat, also mit Übungen, Atemübungen zum Beispiel zur Entspannung etc. Und und dann haben wir wieder zurückbesinnt und habe gesagt, okay, die Behandlung hat dann angeschlagen mit den Medikamenten und ich konnte spüren, wie es mir täglich besser geht und konnte dann sozusagen nach 12 Tagen das erste Mal sozusagen mit Hilfe aufstehen wieder. Ja. Und so kämpfte ich mich sozusagen jeden Tag zurück. Und wenn du dann so aufstehst und du musst von 2 Pflegehelfern gestützt werden und dann fällt dein Kopf runter, weil sozusagen der Kopf sich noch nicht selbst halten konnte, dann hast du sozusagen mitbekommen, wie gebrechlich du eigentlich bist. Ja. Und nicht nur jetzt, weil das mir passiert ist, sondern das muss man ganz offen und ehrlich sagen, ein Unfall, etwas Unvorhergesehenes kann dir immer passieren. Und dann ist halt die Frage, ja, was passiert dann sozusagen mit denjenigen, die sozusagen zurückbleiben? Hast du deine Absicherung? Also du machst dir einfach über diese ganzen Dinge extrem Gedanken. Und ich muss sagen, das meiste Sorgen hatte ich über das ganze Fiat-Konstrukt. Worüber ich mir wirklich überhaupt keine Sorgen gemacht habe, war meine Bitcoin. Also die ich natürlich weiß, wie man die lagert, ja, die ich natürlich auch so gelagert habe, dass wenn mit mir irgendetwas ist oder passiert, die den Weg auch zur richtigen Person finden. Ja, das ist jetzt auch kein großes Geheimnis. Man kann natürlich seine Bitcoins, die Seed, die Passphrase etc., man kann das unterschiedlich aufschreiben, unterschiedlich storen, unterschiedlich lagern, auf verschiedenen Plätzen etc. Und das habe ich seit Jahren gemacht und deswegen bin ich da super entspannt gewesen, was mich wirklich extrem bewogen hat, war diese ganze Fiat-Geschichte. Das kriegst du, jetzt hast du das quasi diese körperliche Beeinträchtigung und du musst die ganze Zeit mitdenken. Dann hast du zum Glück auch einen Freund gehabt, der auch Banker ist, der mich da unterstützt hat, weil ich habe ja 2 Firmen auch. Das ist auch noch dazugekommen, also 2 GmbHs. Und das musst du mal sozusagen auf die Reihe bringen, dass du das vom Krankenhaus, da kommen Rechnungen, da kommt das, schreibt das Finanzamt, da will der. Das war der reine Stress und Bitcoin bringt keinen Stress. Bitcoin bringt dir Zeit, das unterschreibe ich zu 100%, Nico. Was ich dann eben auch gelernt habe, ist sehr, sehr viel über mich selbst, wie man sozusagen den inneren Schweinehund überwindet, nämlich wie man sich sozusagen selbst an der Nase von diesem ganzen Ding wieder rauszieht. Und ich habe zum Glück davor das Buch Die 1%-Methode gelesen und habe gesagt, okay, Challenge accepted, ich werde mich pro Tag um 1% steigern. Und dann ist die Idee mit dem Marathon geboren, wo ich jetzt schon angemeldet bin, wo ich fleißig trainiere. Also das Ziel war dann sozusagen den Marathon zu laufen.
Ab dem Zeitpunkt, wo du dich wieder gut bewegen konntest, genau, wo die Reha geschafft war.
Richtig.
Wie schaut es aus mit dem Training?
Ja, es schaut sehr gut aus. Mittlerweile laufe ich 2,5 Stunden durch. Das ist kein Problem. Das linke Knie zwickt nur ein bisschen. Ich bin doch schon gesessen
Alter. Es ist ein bisschen eine Altersfrage.
Es ist eine Altersfrage.
Ich war gestern auch laufen. Heute tut mir alles weh. Das ist das Problem. Ja. Aber welche Zeit hast du derzeit am Kilometer?
Nein, ich laufe ohne Kilometerzeit. Ich laufe nur, also mein Ziel ist, 5 Stunden durchzulaufen.
Wahnsinn, okay.
Und das sollte dann auch für den Marathon reichen. Und ganz ehrlich, wenn es nicht reicht, der Weg ist das Ziel. Ja. Es geht um das Training. Ja. Es geht darum, also ich habe noch nie so eine Freude gehabt, die Laufschuhe anzubinden oder zuzumachen und rauszugehen, wenn du sozusagen tagelang, wochenlang im Krankenbett liegst und dich nicht bewegen kannst. Ne? Und ja, das ist das Thema.
Hat man jemals rausgefunden, wie das passiert ist oder passiert sowas einfach?
Du, ich bin dann vor allem in der Reha, wo man 4 Wochen Zeit hat, eingetaucht in dieses Thema. Da gibt es sehr, sehr viele englischsprachige Literatur und englischsprachige Foren dazu, deutschsprachig eher weniger. Ganz ehrlich, ich will dazu auch gar nicht so viel Stellung nehmen. Man kann das googeln und dann kommt man sozusagen auf ein paar Dinge und dann kann man sich das zusammenreimen. Es muss aber nicht von dem her, es ist wie ein grippaler Infekt. Ich kann das auch wiederbekommen. Witzig war die Statistik, die ich gelesen habe. Also es gibt in Österreich also mehr Lottogewinner pro Jahr, als es Miller-Fischer-Syndrom-Patienten gibt. Also nicht gerade sehr viel.
Aber insofern eine großartige Leistung deiner Ärzte, das so schnell zu diagnostizieren.
Ja, also da bin ich super froh. Nochmal Grüße raus aus Krankenhaus in Eisenstadt, die das wirklich super rechtzeitig, weil hätten die das nicht sozusagen diagnostiziert und nicht rechtzeitig die medikamentöse Behandlung eingeleitet, dann hätte ich Folgeschäden und wäre wahrscheinlich auch im Pflegefall gewesen. Willen. Und ja, so gut, ist das Thema.
Dann lass uns die Kurve kratzen noch zu was Netterem. Aber ich muss dazu sagen, also ich meine, alleine die Vorstellung, dass jemand, dem so etwas passiert, dass du plötzlich ein neurologischer Fall bist und dich kaum bewegen kannst, dass dann durch deinen Kopf geht, Fiat-System macht nur Stress und Bitcoin ist beruhigend, ist crazy. Weil wir hatten diese Situation jetzt innerhalb, also ich habe es jetzt selber zweimal erlebt mit externen Dingen. Das eine war der Ukraine-Krieg. Also aus irgendeinem Grund hat mich das damals wahnsinnig, unter Anführungszeichen, beruhigt in dieser Psychosenphase, in dieser globalen, plötzlich ist Krieg, dass es eben durch Bitcoin auch die Menschen weiter Geld auch hin und her schicken können. Es gab ja auch viele, die es mitgenommen haben und so. Und das zweite war jetzt natürlich diese Bankenpleiten. Also zuerst die FTX und diese Kryptopleiten, und dann, wo wir es quasi durchgespielt haben, und jetzt fangen die Bankenpleiten an und die Bitcoiner können sich zurücklehnen und irgendwie Memes posten auf Twitter, weil sie haben eh nichts Besseres zu tun, weil ihr Geld ist ja sicher. Ich meine, das ist ja crazy. Das musst du halt den Leuten erklären. Aber ich glaube schon, dass das jetzt immer stärker sich rumspricht. Ja?
Das ist ja super interessant, weil auch durch das, dass ich schon so lange dabei bin jetzt, seit 2016, ich habe keinen einzigen Bitcoiner gehört, der sich je nach irgendeiner Rettung gerufen hat, wenn einmal der Kurs 80-90% weg war vom Alltime-High. Niemanden. Nobody. Das kommt nicht von denjenigen, die wirklich die Bitcoiner... Das witzigerweise wird uns das angedichtet. Jetzt sage ich auch schon wieder uns, ja, aber ich bin ja Bitcoiner und ich besitze das natürlich und haben wir eh schon diskutiert. Aber das ist ja super interessant, weil die mit dem Finger sozusagen auf den Bitcoin zeigen, ja, also ja, schaut euch ja, ihr seid ja schon wieder weg, etc. Ja, und diese Langfristigkeit, dieses Zoom in Doubt, Zoom out, ja, das haben noch nicht alle verinnerlicht. Ja.
Nein.
Also das ist auch eine schwere Lektion. Auch ich erwische mich ab und zu dabei, obwohl ich schon so viel Erfahrung gehabt habe. Aber das musst du auch immer wieder aufs Neue konditionieren. Ja? Und deswegen finde ich auch so Produkte wie ein Sparplan so extrem wichtig, weil man der sozusagen hilft, natürlich Cost-Average-Effekt und, durch diese Phasen durchzutauchen, ohne dass ich jetzt großartig daran denke, etwas versäumt zu haben. Ja? Und das finde ich halt einfach, wenn du so eine Veranlagungsform gefunden hast, ja, dann kannst du da auch langfristig drauf aufbauen, weil du musst ja schlussendlich am Ende des Tages mit deinem Investment oder mit deinen Entscheidungen auch gut schlafen können.
Auch die ganzen ETF-Bros, ja, machen das mit Sparplan. Und warum? Weil's einfach Cost-Averaging hast du kurz erwähnt, also du bekommst quasi, einmal kaufst du hoch, dann kaufst du tief, bekommst dann einen besseren Durchschnittspreis, das ist wichtig, aber es geht eher um die Langfristigkeit dieses Spekulieren, das, was wir jetzt alles so großartig, ja, Grüße gehen raus an 15 verschiedene Krypto-YouTuber, die alle glauben, sie können Charts lesen, ja, dieses Spekulieren, dieses, du kommst rein ins Bitcoin-Krypto-Space und fängst dann erstmal an, irgendwie Chartanalyse zu betreiben oder irgend so ein Bullshit, ja, das gehört ja auch zu den Fehlern dazu eigentlich, weil das kann natürlich niemand und dann kommst du ganz stark in diese psychologische Dinge, ja, ich muss ja unten kaufen, oben verkaufen und dieser ganze Unsinn, ja, bis hin zu Hebeltrading, möchte ich gar nicht drüber reden, aber das passiert dir halt automatisch und das passiert halt Menschen, die vorher vielleicht noch nie sich mit solchen Dingen beschäftigt haben, in den meisten Fällen nicht. Ja? Das heißt, diese ganzen technologischen Dinge, ich kann mit meinem Handy innerhalb von 2 Stunden bin ich im Hebeltrading, 100x, ja, verrückt. Und deswegen muss man durch das, entweder man überspringt es komplett, aber das macht man nur mit viel Glück, oder man muss durch. Und wie man durchkommt, und ich finde, das hat mit Shitcoin-Phase es zu beschreiben, ist wahrscheinlich zu wenig, weil es ist mehr als nur das. Du kannst auch natürlich Hebeltrading mit Bitcoin betreiben oder auf Bitcoin betreiben. Ja, es ist mehr als das. Es ist die Casino-Gefahr, sage ich mal.
Wahrscheinlich die eine gierige Selbstüberschätzung.
Ja.
Ja. Einfach um aus deinem Vermögen noch mehr zu machen, ja? Weil du schlauer sein willst als der Markt,
genau.
Weil du möglicherweise smarter sein willst als dein Nachbar oder dein Schwager oder sonst irgendjemand. Ja? Und das sind halt immer die Kardinalsfehler. Ja? Und da bin ich vollkommen bei dir, eben auch durch meine Fehler, wo ich Bitcoins verloren habe. Also du lernst sozusagen nur am meisten anhand von deinem eigenen Fehler. Deswegen ist das eigene Scheitern so wichtig für uns Menschen, zurückzublicken und zu sagen, okay, was war da überhaupt los, das zu analysieren. Leider nehmen sich die Menschen relativ wenig Zeit für dieses Reflektieren, für dieses Hinterfragen. Warum habe ich was gemacht? Was war der Auslöser? Wie hat sich das weiterentwickelt etc.? Also das wäre an und für sich nicht nur jetzt fürs Investieren gesehen, sondern generell für die Handlungen, die wir tagtäglich eigentlich setzen. Jetzt sind wir philosophisch unterwegs.
Philosophisch sind wir immer unterwegs. Wir stehen ja nur Bitcoin-Podcast drauf. In Wahrheit reden wir über die ganze Welt. Matthias, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke dir, dass du so offen über alles sprechen kannst. Ich schätze das irrsinnig. Es ist etwas, das wenige können. Ich glaube, wenn man den Punkt erreicht hat, wo auch noch die offenen Fragen und die offenen eigenen Zweifel einfach offengelegt werden können, super. Weil wir haben sie alle, ja, und viele werden sich jetzt denken, ich habe sie auch und ich rede nicht so offen drüber, was auch okay ist, ja. Das ist auch ein bisschen eine Alterssache. wir haben es ganz am Anfang kurz erwähnt, am 26. Mai gibt es Bitcoin mit Burgenland. Ich bin dabei, Alex von Frankenberg ist dabei, freue ich mich sehr drauf. Übrigens auch ein Läufer, der immer um den ganzen Neusiedlersee rennt dann, oder Neufeldersee in dem Fall. Kannst du noch ein bisschen Werbung machen, auch für deine anderen Kanäle? Wo soll man dir folgen, wo kann man dich finden?
Also die Detailinformationen zu dieser Tagesveranstaltung, es ist der Freitag vor Pfingsten, findet ihr auf www.rettedeingeld.at. Dort gibt es einen Konferenzbereich, wo ihr euch die Agenda durchsehen könnt, auch die Links zu den einzelnen Speakern und natürlich den Ticketkauf. Apropos Ticketkauf, es gibt -21%, wenn man mit Bitcoin zahlt oder man kann eben auch mit Lightning bezahlen. Der Ticketpreis kostet 149 Euro. Es ist inkludiert ein Mittagsbuffet und Kaffee und Kuchen und Obst und Mineral, das heißt, niemand wird verhungern dort. Ja. Worauf ich ganz stolz bin, ist, dass eben die Top-Speaker aus dem Dachraum, so wie du etc. vor Ort sind, die uns Neuigkeiten, ihre Meinungen, ihre Impressionen, ihre Bitcoin-Story erzählen werden. Ja? Und da freue ich mich extrem drauf. Und wir haben nicht nur die Mainstage, sondern einen zweiten Raum, wo man Bitcoin zum Angreifen. Also ihr werdet sozusagen das Bierchen, das wir dann auf der Sonnenterrasse zwitschern können, sozusagen mit Lightning bezahlen können. Wir haben ein Biertap, wir haben sozusagen umfangreiche, also Bitcoin zum Angreifen, wir werden sozusagen, du kannst Zuckerl mit Satoshis kaufen, du wirst sozusagen auch von Coinfinity, welcher ja der Hauptsponsor ist auch von der Veranstaltung, zum Thema Card Wallet oder zur sicheren Aufbewahrung natürlich, wir haben Satoshi Store dort, wir haben Salt and Daisy dort, das heißt, du kannst dort Marketing oder Produkte kaufen mit Bitcoin und sozusagen, was kannst du dann überhaupt alles machen mit deinem Smartphone? Ja, du kannst direkt vor Ort tauschen. Wir haben ein Bitcoin-ATM dort stehen von der Firma Courant. Das heißt, alles, was wir brauchen sozusagen für die größte Bitcoin-Konferenz in diesem Bereich, direkt vor den Toren Wiens, gibt es sonst heuer nicht, außer die große in Innsbruck, auf die ich mich auch schon sehr freue im September. Und ich bin froh, dass wir dieses Angebot auch im Burgenland machen können, weil das Burgenland ist doch sehr speziell. Wir haben sehr, sehr tolle Leute, viele Experten, ja, und die Wien-Nähe, und wir sind natürlich auch die Gastfreunde. Ja, also gastfreundlich, wie wir sind, kulinarisch, und freuen uns sozusagen auf die Teilnehmer der Konferenz. Es wird spitze aus meiner Sicht, mit ganz tollen Programmen, mit einer Kulinarik, und jetzt muss dann nur mehr das Wetter hinhauen, sodass wir auf der Sonnenterrasse dann wieder unser Bier nach der Konferenz
genießen können. Soweit ich weiß, ist im Burgenland sind ja 300 Sonnentage garantiert, glaube ich. Das ist irgendwie so, ich sage immer, ist das... Das Kalifornien Österreichs ist nicht nur Lob, aber fürs Wetter schon. Nein, also ich bin immer extrem gern dort und ich freue mich drauf, weil für mich ist es nett, ich komme raus aus der Stadt und man muss es einfach so sagen, meistens sind die Leute am Land ein bisschen normaler als in der Stadt. Es ist so. Ich bin Wiener, ich darf das sagen. Es ist schön, auch lokal diese Veranstaltungen zu haben und die aber das gleich sozusagen die Debbie und den Alex einfliegst und so. Also ich freue mich drauf. Wir sehen uns Ende Mai.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com.
www.valueforvalue.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.